SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Queen Elizabeth II. Ist tot. Diese Nachricht kam gestern Abend für die meisten dann doch überraschend, obwohl es am Nachmittag zahlreiche Meldungen gab über den Gesundheitszustand der Queen. Gabi Biesinger ist unsere London-Korrespondentin, gerade im Urlaub in den USA. War das dann auch am Ende überraschend für dich? Grüße dich.
Hallo, ja. Ja, das war schon überraschend. Also der letzte offizielle Termin, den wir ja hatten, das war am Dienstag ja die Verabschiedung von Premierminister Boris Johnson und dann Liz Truss, die Nachfolgerin, die von der Queen ins Amt befördert wurde. Und da war ja schon auffällig, dass das normalerweise ja in London stattfindet. Und unter normalen Umständen wäre die Queen auch aus Schloss Balmoral nach London gefahren, um das zu machen. Aber es wurden wieder diese Beweglichkeitsprobleme ins Feld geführt, die wir schon länger kennen, dass die Queen sich unsicher fühlt auf den Beinen und man ihr darum diese Reise nicht zumuten wollte. Gut, da hat man noch gedacht, ja, sie soll es bequem haben. Aber als dann im Laufe des Tages gestern die Nachricht kam, dass Ärzte sich um die Queen kümmern würden und dass die Familie auf dem Weg nach Balmoral war, da konnte man ahnen, das ist das Signal, das Land wird darauf vorbereitet, dass es früher oder später passieren wird. Weil das sonst eigentlich Details sind, wenn Ärzte sich um die Queen kümmern, würden wir das nicht erfahren. Das hätten wir nicht erfahren, höchstens im Nachhinein dann vielleicht mal. Aber so war das schon irgendwie ein Hinweis, dass man damit rechnet, dass in absehbarer Zeit das passiert, was passiert ist.
Ja, du hast es gerade angesprochen, es wurde dann öffentlich, dass die Familie auf den Sommersitz eilt. Ist denn bekannt geworden, ob sich tatsächlich alle verabschieden konnten?
Das wissen wir im Moment noch nicht. Das wissen wir auch nicht, ob uns das je jemand sagen wird. Die Nachricht kam jedenfalls erst, als die Familienmitglieder eingetroffen waren, oder zumindest die meisten. Und das wissen wir nicht, wie das genau aussah oder ob die Queen tatsächlich schon vorher verstorben war.
Sie war die am längsten amtierende Monarchin der Welt, war immer da, überstand ein halbes Dutzend Päpste, sah 15 Premierminister kommen, die meisten wieder gehen, von Churchill bis, du hast es eben gesagt, zur heutigen Regierungschefin Liz Truss. Und auf eine völlig irrationale Weise gab es für viele Menschen nie die Option, dass Königin Elizabeth II. Sterben könnte, weil sie einfach so eine Institution war. Ist das jetzt das Ende einer Ära?
Das ist auf jeden Fall das Ende einer Ära. Das hat ja auch zum Beispiel die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel so formuliert, das Ende einer Epoche. Und ich meine, 7 Jahrzehnte, 70 Jahre, das hat ja kaum jemand anders auf dem Buckel. Also von was die Länge der Regierungszeit angeht, ist nur Ludwig der 14. hat länger regiert als die Queen, die eben über 70 Jahre regiert hat. Und er ist schon mit 5 Jahren König geworden, hatte also etwas Vorsprung an dieser Stelle. Und viele von uns, ich meine alle Menschen, die jünger sind als 70, kennen gar keine Welt ohne die Queen als die Queen in ihrem Amt. Und wir hatten das erste elisabethanische Zeitalter und wir haben auf jeden Fall auch ein zweites elisabethanisches Zeitalter mit Elisabeth II. Gehabt. Und sie war es ja, die eben auch durch diese Kontinuität und Stabilität die Monarchie am Laufen gehalten hat und auch das Land zusammengehalten hat. Und natürlich haben sich ja nicht nur in den letzten Jahren auch immer wieder Menschen dazu geäußert und gesagt, also eigentlich wäre es auch ganz gut, wenn wir eine Republik würden, wenn wir ein gewähltes Staatsoberhaupt haben. Auch das Königshaus kostet zu viel Geld. Aber der Respekt vor der Queen und der Person der Queen, der Lebensleistung, hat es dann eigentlich immer geboten, das jetzt nicht umzusetzen. Und wenn die Queen jetzt nicht mehr ist, dann ist, glaube ich, die Tür für Fragen offen.
Die Queen galt als Seele Großbritanniens. Gabi Biesinger, unsere London-Korrespondentin. Am Dienstag, du hast es eben angesprochen, gab es den letzten offiziellen Auftritt mit Liz Truss. Sie war jetzt eine der ersten, die sich offiziell zum Tod der Queen geäußert hat. Wie hat sie gewürdigt?
Ja, also Liz Truss hat von einem Schock für die Nation gesprochen und das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. Das Land ist gerade schwer gebeutelt und jetzt auch noch das. Und Liz Truss hat gesagt, unser Land ist unter ihrer Regentschaft gewachsen und aufgeblüht. Ja, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo es jede Menge Probleme gibt. Und sie hat auch eben die Würde und Beständigkeit der Queen gepriesen. Und das sind ja alles so Attribute, die man auch immer wieder mit der Queen verbunden hat.
Und zudem hat Liz Truss wohl auch noch die offizielle Bezeichnung des Königs verraten.
Ja, das war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht offiziell bekannt, wie Prinz Charles sich nennen wird als König. Also er ist ja König geworden in dem Augenblick, in dem seine Mutter den letzten Atemzug getan hat. Das passiert dann ja automatisch. Aber er hätte die Wahl gehabt, sich auch einen seiner anderen Vornamen als Königsnamen zu suchen. Charles Philip Arthur George ist sein voller Name. Da hätte er auch was anderes nehmen können. Und Liz Truss hat dann von King Charles III. Gesprochen. Und inzwischen wurde dann auch bestätigt, dass Charles sich für diesen Namen entschieden hat und so genannt werden wird.
Ja, Charles III. Spricht von einem Moment größter Traurigkeit. Und in so einem Moment der Trauer gilt natürlich dennoch das Protokoll. Was sieht denn das jetzt vor?
Ja, Charles hat ja die offizielle Mitteilung eben herausgegeben, wie tief betroffen er natürlich ist als Sohn und als König vom Tod seiner Mutter. Und die Proklamation, die soll ja dann stattfinden. Das heißt also die offizielle Ernennung nochmal von Charles zum König. Aber was Krönungsfeierlichkeiten oder Ähnliches angeht, daran ist noch lange nicht zu denken, denn das, was natürlich erstmal ansteht, ist jetzt das Projekt London Bridges Down. Das war ja das Codewort dafür, wenn die Queen stirbt, sollte mit diesem Code diese Nachricht an die wichtigen Stellen, also zunächst an Regierung und auch Regierungen anderer Länder, sie war ja Staatsoberhaupt von 14 Commonwealth-Ländern, noch weitergegeben werden. Und da gibt es so eine Staffelung von Dingen, die an den kommenden Tagen passieren. Also der Tag, an dem sie stirbt, wurde D-Day genannt und dann gibt es D plus 1, D plus 2 und so weiter bis D plus 9. Also am 10. Tag soll die Beisetzung stattfinden. Das sind die Pläne, die man so kennt. Jetzt ist zum Beispiel nicht geplant gewesen, dass sie in Balmoral stirbt. Es war davon ausgegangen worden, dass das wohl in London passiert. Und insofern muss man jetzt gucken, ob das etwas ändert, was genau der Palast und auch ja mit der Regierung gemeinsam dann plant. Gab Pläne, dass sie aufgebahrt werden soll in Westminster Hall, dass das Volk sich von ihr verabschieden kann. Inwieweit man das machen wird, das muss man jetzt alles abwarten, was der Palast nach und nach bekannt gibt.
Sie war die am längsten amtierende Monarchin der Welt. Queen Elizabeth II. Ist tot. Wir sind im Gespräch mit unserer London-Korrespondentin Gabi Biesinger. Ich habe es eben schon gesagt, du bist aktuell im Urlaub und zwar in New York. Wir kennen uns noch aus deiner Zeit aus Baden-Baden, daher duzen wir uns. Hast du denn eigentlich von der Straße in New York Reaktionen mitbekommen? Nimmt man das, den Tod der Queen, dort wahr?
Also auf der Straße habe ich hier nichts mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, es gab gerade die Pressekonferenz im Weißen Haus, als die Nachricht kam. Und dann rief einer der Journalisten, die da saßen und der Pressesprecherin zuhörten, The Queen has died. Und dann waren alle ganz, is it confirmed? Also ist das bestätigt? Ja, und dann waren erstmal alle ganz schockiert. Das ist eine Reaktion, die ich hier mitbekommen habe. Ansonsten ist so mein Eindruck, dass das hier noch gar nicht so richtig durchgesickert ist und natürlich in London die viel größere Rolle spielt.
Ja, und du bist jetzt gerade im Urlaub in einem Live-Gespräch nach dem anderen, hast das Leben der Queen nicht nur aus beruflichen Gründen verfolgt. Die Queen und das Königshaus haben dich schon immer ganz besonders fasziniert. So geht's ja auch vielen anderen Menschen. Woher stammt deine Faszination?
Also ich würde mein Verhältnis zum Königshaus als kritisch zugewandt bezeichnen, weil man muss ja auch eine gewisse Distanz zu den Dingen haben und man kann ja auch vieles kritisch sehen, was da passiert und muss sich fragen, also dieses Protokoll, Ritual, Steifigkeit, wenn man sich zum Beispiel anguckt, was mit Diana passiert ist und sich jetzt vielleicht auch mit Meghan, also der Frau von Prinz Harry, noch mal ein bisschen wiederholt hat. Da gibt's ja auch schon viel, was man sich kritisch angucken kann und sagen kann, ist das denn auch noch zeitgemäß? Ist denn überhaupt ein nicht gewähltes Staatsoberhaupt noch zeitgemäß? Das ist so ein bisschen der Blick auf die Dinge. Aber was ich eben immer faszinierend fand, ich meine mal abgesehen davon, 7 Jahrzehnte, 70 Jahre, ist, wie die Queen einfach auch weltweit für das Vereinigte Königreich gestanden hat, wie viele Millionen Touristen jedes Jahr dahin gekommen sind, um sich die Paläste anzugucken und sich damit zu beschäftigen, was für eine Kontinuität die Queen auch dem Land gegeben hat. Also immer, wenn es kritisch wurde, hat die Queen sich geäußert und das hat sie nicht politisch getan, weil politisch darf sie sich ja gar nicht äußern, muss da immer sehr zurückhaltend sein. Aber zum Beispiel bei der Corona-Pandemie, da hat sie eine außerordentliche Ansprache gehalten, als das so in die ersten Wochen in den Lockdown ging, und hat dem Volk Trost zugesprochen und gesagt, we will meet again, wir werden uns wiedersehen. Und das sind ganz wichtige Punkte gewesen, wo sie einfach auch eine andere Rolle einnehmen konnte. Und das ist die Rolle, für die die Briten sie auch einfach so sehr geschätzt haben.
Die 70 Jahre auf dem Thron hast du gerade angesprochen. Großbritannien war noch Kolonialmacht, als sie 1952 Königin wurde. Und du hast auch gesagt, sie hat sich nie politisch geäußert, weil sie das einfach auch gar nicht durfte. Aber dennoch, deine Einschätzung, war sie ein politischer Mensch?
Ach, das weiß ich gar nicht so. Gibt so immer so die Mär, dass die Queen sich sehr für Pferde interessiert hat. Also das ist keine Mär.
Und die Corgis.
Und die Corgis. Also Tiere, Natur, das Leben auf dem Land. Ich glaube, wenn die Queen nicht Queen geworden wäre, wäre sie Rennstallbesitzerin geworden. Davon sind relativ viele Menschen überzeugt. Also sie ist nicht in erster Linie eine politische Person gewesen. Es ist auch immer gefragt, was hat denn die Queen mal gelesen? Oder wie ist die Queen denn intellektuell unterwegs? Sie hat eigentlich keine Schirmherrschaften für Bücher, Clubs, für Theater gehabt, sondern es ging ihr eher mehr immer um andere karitative Dinge. Sie hat das dann anderen Mitgliedern der Königsfamilie überlassen. Also ich bin überzeugt davon, dass sie eine Meinung, eine Auffassung hatte, dass sie auch unterschiedliche Zuneigung zu den einzelnen Premierministerinnen und Premierministern empfunden hat. Was man zum Beispiel weiß, ist, dass sie sich mit Margaret Thatcher nicht gut verstanden hat, weil sie ihr an manchen Stellen politisch zu rechts war und die Queen das als Widerspruch für ihre Idee des Commonwealths, also eines sehr länderumgreifenden, weltumarmenden Gemeinwesens gewesen ist, wenn Thatcher sich dann eben sehr konservativ positionierte. Solche Dinge hat man mal so gehört, aber dass sie jetzt in erster Linie ein richtig politischer Mensch war, das würde ich vermutlich nicht so sehen.
Gabi Biesinger, unsere London-Korrespondentin, ist uns zugeschaltet. Wir sprechen über die Queen, 1926 geboren, der Krieg, die Nachkriegsjahre. Großbritannien war noch Kolonialmacht, als sie 1952 Königin wurde. War denn eigentlich von vornherein klar, dass Elisabeth II. Den Thron übernehmen wird?
Nein, und das war ja auch ein großes Drama ihrer Familie, muss man sagen. Eigentlich war ja ihr Onkel Edward VIII. König, und der musste dann abdanken, weil er seine große Liebe, die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson, heiraten wollte. Und dann wurde überraschend über Nacht der Vater von Elisabeth König. Und das bedeutete, dass sie dann in die Thronfolge geriet. Und insofern hatte sie erstmal eine ganz junge Kindheit, relativ unbeschwert, nämlich dass eigentlich nicht absehbar war, dass sie an dieser Stelle einmal landen könnte, weil man ja dachte, Edward VIII. Wird vermutlich auch noch Kinder kriegen und dann geht die Thronfolge in die Richtung. Und dann wurde plötzlich ihr Vater König, und er war auch gesundheitlich nicht besonders gut beisammen, und das war eine große Bürde für die Familie, dass er König wurde und dann dieses Amt nun ausfüllen musste, auch in schwierigen Zeiten während des Zweiten Weltkriegs. Dann war aber eben ab dem Zeitpunkt klar, dass es Elisabeth sein würde, die dann nachfolgt.
Ja, sie wurde dann als Kind wie viele andere Kinder zu Kriegszeiten evakuiert, lebte mit ihrer Schwester Margaret auf Schloss Windsor, und dort, heißt es, soll sie ihre erste Radioansprache gehalten haben. Weißt du was darüber? Was war das für eine Rede?
Ja, das war die folgende Situation, dass man möglichst viele Menschen eben aus London evakuieren wollte wegen der Bombenangriffe, und man hatte eben auch angeboten, die Frau des Königs mit den Kindern nach Windsor zu bringen, und die Frau, die andere Königin Elisabeth, also die Mutter von unserer Elisabeth, hatte dann gesagt, wo der König ist, bin ich auch. Das heißt, es war ganz klar, sie bleibt auch im Buckingham-Palast, und dann sind die Kinder nur verschickt worden, und dann hat sie zusammen mit ihrer Schwester Margaret so eine Radioansprache gemacht, in der sie eben auch den anderen Kindern im Land, die ja unter ähnlichen Problemen litten, dass sie vielleicht von zu Hause weg mussten, dass sie in zerbombten Häusern wohnten, dass sie ein kein schönes Leben hatten, hat sie sich an sie gewandt und die beiden haben den Kindern auch Mut zugesprochen und geschildert, wie sie das gerade überstehen, was ihnen auferlegt ist. Und das, ja, da konnte man schon merken, das hat sie auch wirklich beeindruckend gemacht, dass sie später das noch häufiger machen würde.
Ja, sie war ein Teenager zu Kriegszeiten und dennoch passierte da ja schon sehr viel auf das spätere Leben gesehen. Sie lernte zum Beispiel Prinz Philipp schon sehr früh kennen. Wann denn?
Ja, es heißt, das erste Mal soll sie ihm begegnet sein, als sie 13 war und er eben entsprechend ungefähr 5 Jahre älter. Da soll ihr schon aufgefallen sein, dass das vielleicht jemand wäre, an den sie sich ganz gut gewöhnen könnte. Er war eben auch im entfernteren Verwandtenkreis des Königshauses. Dann trafen sie sich wieder, als die Queen etwas älter war, in Richtung Volljährigkeit. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
Gabi Biesinger, unsere London-Korrespondentin, gerade in New York. Dort hat dich der Tod der Queen überrascht. Wir wollten über die besonderen Stationen ihres Lebens sprechen. Im November 1947, da hat sie Prinz Philip geheiratet. Damals war Churchill Premierminister. Welche Bilder wurden damals vermittelt? Was war das für eine Situation? Das kann man mit einer Hochzeit von heute nicht vergleichen.
Ja, das war natürlich die karge Nachkriegszeit und Großbritannien lag gebeutelt am Boden und darum war das keine Hochzeit, Traumhochzeit, wie es damals ja hieß bei Charles und Diana, dem Thronfolger, sondern alles ein wenig bescheiden. Und die große Feierlichkeit, die war dann ja ein paar Jahre später, also in dem Fall 6 Jahre später, 1953, als die Queen zur Queen wurde. Da hatte das Land sich schon wieder etwas erholt und das sollte auch so ein Ereignis sein, eine Feierlichkeit, die Nachkriegs-Großbritannien berühren sollte. Und das war eben eine sehr aufwendige Krönung in Westminster Abbey. Und es wurde lange diskutiert, zum Beispiel, ob die im Fernsehen übertragen werden soll. Und es gab da große Gegner, die sagten, auf gar keinen Fall, das ist doch auch, ist was Heiliges, weil die Queen ja gesalbt wird. Da kann doch nicht zu Hause jemand auf dem Sofa sitzen und Chips essen. Während Chips, weiß ich nicht, gab es damals vielleicht noch nicht, aber Brote essen. Dann erkannte aber das Königshaus, wie wichtig es sein könnte, so ein einigendes Ereignis wirklich in alle Welt zu übertragen. Das hat auch hier zum Beispiel in Großbritannien einen Schub für den Fernseherverkauf damals in Gang gesetzt, weil jeder das verfolgen wollte. Auf jeder kleinen Box wurde das geguckt und auch in den Commonwealth-Ländern, um eben diese Einheit zu schaffen, sodass das die erste große prunkvolle Inszenesetzung des Königshauses nach dem Krieg war.
Ja, und eines der großen Medienereignisse natürlich dann. In welcher Situation wurde denn Elizabeth überhaupt zur Königin?
Das war ja dann schon im Jahr 1952, also ein Jahr vorher, eben auch die Situation wie jetzt. Ihr Vater stirbt und zwar ja, mehr oder weniger überraschend. Also er war schon kränkelnd, aber dass er jetzt sterben würde, war in dem Moment nicht abzusehen. Und sie war gerade mit Philipp auf einer Tour in Afrika unterwegs und saß da in einem Baumhaus-Hotel Treetops, wo sie Tiere beobachtete. Und da kam dann die Nachricht, der König ist gestorben. Also in dem Moment war sie dann Königin und dann musste schnell die Rückreise organisiert werden. Dann musste organisiert werden, dass da ein schwarzes Kleid an Bord des Flugzeugs war, mit dem sie dann in London aus dem Flugzeug steigen konnte und in diesem Moment dann als neue Königin britischen Boden betrat.
Also sie hatte das Land im Grunde als Prinzessin verlassen und kam als Königin zurück.
Ja, genau.
Gabi Biesinger, die Queen war wohl das reisefreudigste Staatsoberhaupt, unternahm mehr Auslandsreisen als Papst Johannes Paul II. Ist das ein Grund ihrer Beliebtheit?
Ja klar, sie war die Person, die das Königreich und Großbritannien in aller Welt symbolisierte und sie wurde da, zumindest in der früheren Zeit, mit sehr viel Jubel stets aufgenommen. Also die Länder waren, das hat sich jetzt etwas geändert, das Commonwealth wird auch kritisch gesehen und auch etwas als Nachfolge des alten Empires, was eben auf der Unterdrückung von Menschen in den Ländern, die dazugehörten, fußte. Sie war damals die, ja auch ein bisschen die Sonnenkönigin, die da vorbeikam, war eine Ein-Personen-Werbeveranstaltung für das Land und die Monarchie. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Die Frage ist eben, wie es mit dem Königshaus an der Stelle weitergeht.
Ja, da wird sicherlich viel geschrieben werden und viel spekuliert. Kann man zurück zu ihr sagen, dass sie das britische Königshaus auf eine gewisse Art und Weise trotz ihrer Zurückhaltung vermarktet hat?
Vermarktet ist so ein bisschen, ich glaube, die Queen war nicht so der Vermarktungstyp. Sie hat ohne Zweifel sehr viel Werbung gemacht, was zum Beispiel ja auch ein Punkt ist, was das Königshaus damals nicht verstanden hat, die ungeheure Popularität von Diana. Da war es ja so, dass Charles und Diana eine große Australienreise gemacht haben und Australien war quasi schon kurz davor, zur Republik zu werden. Da gab es eine Volksabstimmung und Diana wurde überall umjubelt und die Menschen kamen auf die Straße und wollten Diana sehen, was Charles es ein bisschen eifersüchtig gemacht hat. Er sagt, ah, that's my wife and I'm here too, so ungefähr. Also da ist meine Frau, die wollen ja alle sehen, ich bin jetzt auch hier. Dass zum Beispiel das Königshaus bei allen zwischenmenschlichen Problemen, auch die es mit Diana gab, nicht erkannt hat, was sie da für einen Fund haben, mit dem sie eben genau diese Werbung hätten machen können in einem guten Sinne. Das zeigt, dass sie so richtige Marketing-Spezialisten irgendwie nicht sind im Palast.
Ja, Zurückhaltung zeichnete sie ja aus und dennoch eine klare Bestimmtheit. Was hat sie noch ausgezeichnet und geprägt?
Also ein Begriff, der auch immer wieder fällt, ist auf jeden Fall ihr Humor. Also wir erinnern uns zum Beispiel an jetzt inszenierten Humor. Also als sie 2012 bei den Olympischen Spielen in London scheinbar mit James Bond aus dem Hubschrauber über dem Olympiastadion absprang, sie tatsächlich selber Dreharbeiten im Buckingham Palast damals mit Daniel Craig gemacht hat. Da muss man ja auch erstmal mitmachen, so als Queen. Und jetzt zum 70. Thronjubiläum, wie sie mit Paddington Bear beim Tee sitzt und beide verraten, dass sie immer Orangenmarmeladen-Sandwiches dabei haben, er unter seinem Hut und sie in der Handtasche. Also das sind schon auch Verbeugungen vor Humor und humorvoller Abbildung des Königshauses, die man wirklich anerkennen muss. Aber auch persönlich, spontan hatte sie großen Humor, zum Beispiel im Februar, als tatsächlich der Stichtag ihres Thronjubiläums war und es nur so eine kleine Feierlichkeit gab, da hatte man eine Torte gemacht mit dem Logo des Thronjubiläums und dann wurde ihr erklärt, sie müsse sich jetzt hinter die Torte stellen und das Logo würde quasi auf dem Kopf stehen für sie, damit die Fotografen das ordentlich fotografieren könnten. Und dann sagte sie so, ja, I'm not important here. Also um mich geht's hier ja eigentlich gar nicht. Ich bin hier nicht die Hauptperson. Also auf solche Situationen mit so einem Witz zu reagieren, das war auch eben etwas, was sie auszeichnet.
Das war der typische britische trockene Humor. Und dennoch, die Monarchie geriet immer mehr in die Kritik und gerät immer mehr in die Kritik. Dass es sie dennoch gibt, ist das am Ende ihr Verdienst?
Also bis jetzt auf jeden Fall, weil eben auch Menschen, die dem Königshaus, dieser Institution auch eben, ja, der eine echte Verfassung hat, Großbritannien ja nicht, aber dieser Konstruktion einer konstitutionellen Monarchie kritisch gegenüberstehen, die haben Respekt vor der Person der Queen gehabt. Und das hat die Monarchie schwer angreifbar gemacht, weil keiner die Queen enttäuschen wollte oder beschädigen wollte. Und jetzt, denke ich, ist auf jeden Fall der Punkt gekommen, wo man nochmal in anderer Art und Weise darüber wird sprechen können. Und das wird auch getan werden.
Wir sprechen über Queen Elizabeth II., die gestern verstorben ist mit 96 Jahren. Zugeschaltet unsere London-Korrespondentin Gabi Biesinger. Gabi, es gab ja immer wieder Momente, die die Monarchie ins Wanken gebracht haben. Zuletzt ja auch die Rassismusvorwürfe von Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle. Aufgrund der großen Beliebtheit der Queen wird es die Monarchie in Großbritannien in Zukunft schwieriger haben? Was denkst du?
Ich denke das auf jeden Fall, weil erstens jetzt Prinz Charles möglicherweise auch nicht so ein stromlinienförmiger, beliebter König wird möglicherweise. Der ist ja etwas eckig, der hat sich auch schon politisch eingemischt, was sich eigentlich nicht geziemt. Jetzt wird er das als König vielleicht weniger tun als Thronfolger, aber das ist eine große Frage. Wie wird Charles sich verhalten und aufstellen? und dieses Amt ausfüllen. Das wird große Bedeutung haben, die Frage. Und was er zum Beispiel ja schon angekündigt hat, bevor seine Mutter starb, dass er doch etwas verkleinern will, die ganze Geschichte. Also weniger sogenannte Working Royals, also die Zahl der Königshausmitglieder, die offizielle Termine wahrnehmen und eben deshalb auch finanziell ausgestattet werden, soll kleiner werden. Er will weniger Paläste bewohnen, in Klammern, und heizen und betreiben. Er will mehr Paläste auch öffnen für Zuschauer, für Besucher. Insofern hat er da schon so ein paar Punkte angesprochen, die neuralgisch sind. Aber ja, es gibt eben Kritik von vielen Seiten, auch diese Rassismusfrage. Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen mit dem Commonwealth, als jetzt zum Beispiel William und Kate, aber auch Sophie und Edward in der Karibik auf Besuchen waren, auf Staatsbesuchen, da gab es Proteste eben von Menschen, die sagen, wir müssen für die Sklaverei entschädigt werden. Und hier wird eigentlich das alte Empire mit allen negativen Konnotationen weitergeführt. Und das Königshaus muss sich entschuldigen für das, was im Namen der weißen britischen Besatzer passiert ist. Also da kommen Diskussionen hoch, die bisher ziemlich unter der Decke waren. Und darum wird es, glaube ich, an verschiedenen Enden der Welt Diskussionen darüber geben, wie es weitergeht mit der Monarchie.
Ja, diese großen Proteste, die hat es immer wieder gegeben. Zum Beispiel auch, als die Queen dann als erstes britisches Staatsoberhaupt Irland besuchte, da viele Iren die Briten auch als ehemalige Kolonialherren sehen. Also hatte die Queen da immer noch ein gutes Händchen, die Wogen, wenn sie denn hochkamen, zu glätten?
Also das war schon ein besonderer Augenblick, als die Queen ja auch zu einem sehr späten Zeitpunkt Irland dann endlich mal besucht hat, um es so zu sagen. Irland war ja auch, so schnell es ging, aus dem Commonwealth of Nations ausgetreten, also wollte nichts mehr damit zu tun haben. Und die Queen hat dann beim Besuch ein grünes Kleid getragen, was die Nationalfarbe der Iren ist. Und sie hat die ersten Worte ihrer Begrüßung auf Gälisch gesprochen. Und das wurde als große Verbeugung wahrgenommen von den Iren. Und insofern verlief auch dieser Besuch, der wirklich etwas unter schwierigen Vorzeichen stand, positiv. Und was man auch an diesem Punkt noch erwähnen muss, was die Nordirland-Frage angeht, ein Cousin der Queen ist ja bei einem Anschlag der IRA ums Leben gekommen, Lord Mountbatten in Nordirland. Und insofern war die Königsfamilie direkt eben auch durch den IRA-Terror betroffen. Und dann hat später Prinz Charles denjenigen Politikern, von denen man weiß, dass sie eigentlich auch in die IA verwickelt waren, später die Hand geschüttelt. Und auch das waren so versöhnliche Gesten gegenüber dem Land.
Gabi Biesinger ist uns zugeschaltet, unsere London-Korrespondentin zum Tod von Queen Elizabeth II. Ihr Ehemann, Prinz Philip, der im vergangenen Juni verstarb mit 99 Jahren, hatte ja deutsche Wurzeln. Hat das auch das Verhältnis der Queen zu Deutschland geprägt?
Also erstmal war das ein bisschen eine unerhörte Sache, als die Queen Philip ausgewählt hatte als Ehemann und sich diese Ehe abzeichnete. Da war das ein großes Problem, dass Philip deutsche Wurzeln hatte, weil das in Großbritannien nicht sehr beliebt war, direkt nach dem Krieg. Es gab Zweifel daran, ob das überhaupt möglich oder opportun wäre, dass die Queen so einen Deutschen heiratet, und er wurde auch angefeindet. Er hatte Schwestern, die in Deutschland verheiratet waren, auch mit denen er dann Kontakt hatte und die auch zum Teil mit Nazi-Größen verheiratet waren. Das machte das alles nicht viel einfacher. Man kann schon davon ausgehen, dass Deutschland Bild, das die Queen hatte, auch mit durch Philipp vermittelt war. Er auch immer Reisen nach Deutschland unternommen hat. Also ich glaube, die Verbindung grundsätzlich, auch was das Interesse anging, hat Deutschland da schon eine besondere Rolle gespielt.
Ja, Philipp war ja wohl zeitweise auf dem Internat in Salem und sprach auch gut Deutsch. Ist es der Queen gelungen, die deutsch-britischen Freundschaftsbande nach beiden Kriegen wieder aufzunehmen?
Also sie hat ja dann auch entsprechende Reisen unternommen. Ich erinnere mich noch an eine frühe Reise in den 50er Jahren ins Rheinland, was da eine wichtige Geschichte war, ein Schulterschluss auch, dass die Queen nach Deutschland kam, war ein Anerkenntnis dafür, dass Deutschland wieder im normalen Staatenbund mitspielte. Es hat auch eine ganze Reihe weitere Staatsbesuche gegeben. Ich glaube, fast am häufigsten oder am zweithäufigsten ist die Queen in Deutschland gewesen, was Staatsbesuche anging. Das zeichnet nochmal den Stellenwert, den das hatte.
An ihrem 21. Geburtstag 1947 hatte sie ihren Landsleuten ja das Versprechen gegeben, mein ganzes Leben, sei es kurz oder lang, werde ich in euren Dienst stellen. Ist ihr das gelungen?
Ja, das muss man ja ohne Zweifel sagen. Also wir haben diesen Satz zu allen Jubiläen und immer, wenn etwas anstand, wieder zitiert. Und sie hat damals wahrscheinlich nicht geahnt, ein wie langes Leben das werden würde. Ihre Mutter ist ja über 100 Jahre alt geworden. Also darum war vielleicht schon absehbar, dass das da gute Gene sind. Sie hat das wirklich nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Und am Ende haben wir uns ja schon so ein bisschen gefragt, als man dann auch sah, dass sie hinfälliger wurde und ihr das alles nicht mehr so leicht fiel, wäre es denn nicht vielleicht doch im Sinne aller, wenn sie sich zurückziehen würde, wie es zum Beispiel ja im niederländischen Königshaus relativ gang und gäbe ist, dass da die Königinnen gesagt haben, so, jetzt ist hier mal die nächste dran, wäre für sie nicht in Frage gekommen, solange sie noch im Besitz ihrer geistigen Kräfte ist. Sie war ja auch das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, die gesalbt wurde. Und darum hat sie es so interpretiert, dass sie keine Wahl gehabt hätte, abzudanken und das Amt zu übergeben, solange sie noch in der Lage war, es auszuführen.
Also Tony Blair muss wohl mal gesagt haben, wenn ein Geheimnis wirklich geheim bleiben soll, dann sprechen Sie mit der Queen.
Ja, guter Mann. Das haben auch mehrere Premierminister geäußert, die ja zur wöchentlichen Audienz bei ihr waren. Und das muss man sich ja wirklich mal vorstellen. 15 Premierminister und jede Woche, früher sind sie angetrabt, jetzt war das telefonisch oder per Schalte, sie liest die ganzen Regierungspapiere. Eigentlich ist die Queen eine Person, mit der diese Premierminister, wenn sie wollen, sehr offen sprechen können. Weil klar ist, sie wird nie etwas davon sagen, was sie dort beichten oder besprechen. Aber sie hört zu, sie stellt Fragen und sie hat natürlich eine unendliche Erfahrung in diesen 7 Jahrzehnten Regierungsgeschäft doch auch gesammelt gehabt, was eben auch zum Beispiel John Major, ehemaliger Premierminister, immer wieder betont haben, was das für ein fruchtbares Zusammentreffen mit der Queen war.
Gabi, ich sage dir erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir im Urlaub jetzt deine Zeit genommen hast. Es ist gleich Mitternacht, du sitzt in New York. Wie wird's für dich jetzt noch weitergehen? Wahrscheinlich ist dein Urlaub beendet mit dem Tod der Queen, oder?
Ich mache jetzt noch ein Frühangebot für morgen früh und dann sitze ich ab 5 Uhr Ortszeit hier wieder im nächsten Slot für die Nachmittagsgespräche. Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht.
Dann wünsche ich dir einen guten Kaffee und herzlichen Dank.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.